Wie wir letzte Woche schon gesehen haben, befinden wir uns jetzt in dem Teil des Briefes, wo Paulus eigentlich alles abschließt. Und er erwähnt verschiedene Geschwister, in diesem Fall Brüder, Menschen, die du und ich nicht so sehr gut kennen. Letzte Woche war es Tychikus und Onesimus. Und ich versuche, die Namen richtig auszusprechen. Ob ich das ganz schaffe, weiß ich nicht. Aber und heute betrachten wir noch weitere Namen. Ich möchte mit einer Frage anfangen. Bist du mal auf ein Familientreffen gefahren, vielleicht als Kind? Und auf einmal begegnest du dort viele Menschen und die alle schauen dich an und sagen, oh, schau, da ist der Kleine, was auch, wie auch immer du heißt. Und, oh, und du schaust diese Leute an und denkst, wer bist du? Also dich kenne ich überhaupt nicht. Wer bist du? Die alle kennen mich, aber diese Leute kenne ich gar nicht. Und dann gehst du wohin? Du gehst zu Mama oder Papa und sagst, Mama, Papa, wer sind diese Leute? Und dann sagst du, ah, das ist jetzt Onkel dies und jenes und das ist Tante das und das und das ist dein Cousin und das da ist dein zweite, was weiß ich, Cousin, was weiß ich. Alle diese Verwandten und die Mama kennt alle ganz gut und Papa auch. Die sind vielleicht sogar zusammen aufgewachsen, aber du als Kind schaust die an und sagst, ich weiß nicht. Und dann fängt Mama an, Geschichten zu erzählen. Weißt du, Onkel Bob, der war damals in der Vergangenheit Unternehmer und er hat das und das und das gemacht und jetzt ist er in Pension und hat diese Dinge erreicht. Und das ist die Tante da. Sie hat 100 Kinder gehabt und sie hat alle wunderbar erzogen. Alles ist wunderbar passiert. Oh, und das ist jetzt eben dein Cousin. Der ist der schwarze Schaf in der Familie. Also der hat eigentlich Betrug begangen, war 100 Jahre im Gefängnis und dann kam er wieder raus und so weiter. Und du lernst die ganze Geschichten der Menschen kennen und du sagst, okay, interessant, so bunt ist meine Familie, so bunt sind meine Verwandte. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwo in unserer Vergangenheit sogar Verbrecher oder Straftäter, keine Ahnung. Wenn man weit genug zurückgeht, es wäre spannend zu wissen, von wo wir alle herkommen. Wenn man in die Bibel liest und Namen befindet, manchmal kann man Dinge herausfinden, wer diese Leute sind, manchmal nicht. Aber es ist nie zufällig. Wir müssen richtig aufpassen. Es ist nie ohne Grund, dass der Geist Gottes den Autoren so geleitet hat, dass er diese Namen erwähnt. Weil wir von allen etwas lernen können. Wir wollen heute betrachten Grüße aus der Vergangenheit. Letztes Mal waren eben die drei Verse, 7-9. Aber mit Vers 10 fängt er an, Grüße auszurichten. Die Verse 7, 8 und 9 erzählt eigentlich, was eben Tychikus tun wird und was ihre Aufgabe ist und auch Onesimus, was sie tun sollen. Aber jetzt sind es einfach Grüße. Diese Menschen sind da bei Paulus, da in seiner Gefangenschaft in Rom. Und er schreibt an den Geschwistern in Kolosse, ihre Namen und sagt, diese Geschwister sind hier bei mir und ihr sollt wissen, dass sie euch alles Gute wünschen, dass sie euch begrüßen. Sie bekennen dadurch eigentlich, dass sie zum Herrn und zu Paulus stehen und Mitarbeiter sind. So lesen wir heute die Verse 10-15 und unser Ziel heute ist eigentlich herauszufinden, wer diese Leute sind, soweit es möglich ist und was wir daraus lernen können für uns heute. Warum hat der Geist Gottes uns diese Namen gegeben? Es ist nicht zufällig. Es ist nicht, weil, ja, der musste irgendwie abschließen. Nein, 2. Timotheus 3 sagt, alle Schrift ist für uns nützlich. Und auch hier ist es nützlich für uns. Es kann uns lehren, es kann uns zurechtweisen, kann uns erbauen. Lass uns die Verse 10-15 lesen. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der Euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr fest steht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Lass uns vor dem Herrn im Gebet treten, bevor wir diese Stelle betrachten. Vater, wir bitten, dass du uns aus dieser Stelle durch deiner Gnade, durch deinem Geist erbaust, ansprichst, ermahnst, dass wir das Nützen dieser Stelle auch erkennen, dass wir verstehen, dass auch damals so wie heute ganz normale Menschen in deinem Dienst, in deiner Gemeinde tätig waren und dass alle diese Menschen eine wichtige Rolle spielten damals, nicht nur Paulus. Wir danken dir, Herr. Lass uns nicht nach Hause gehen und denken, dass wir keine Rolle zu spielen hätten oder dass wir einfach konsumieren können und dass das passt. Lasst uns erkennen, dass wir die Verantwortung und auch die Freude haben, zu investieren, beizutragen, deine Arbeit voranzubringen. Wir bitten dich und beten im Namen Jesu. Amen. Wie wir schon öfter sagen, Paulus hat im Kolosserbrief die Auswirkungen der Lehre in Vers 17 in Kapitel 3 zusammengefasst. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Die Fülle des Lebens ist in Christus zu finden, nur in ihm. Er verändert unser Leben, damit wir nicht mehr das tun, was wir selbst tun wollen, nicht mehr Egoisten sind von unserer Grundeinstellung. Das ist natürlich in unserem Fleisch noch vorhanden, aber unsere Zielrichtung, unser Wunsch, unser Lebensziel ist, nicht unser eigenes, alles in unserem Namen zu tun, sondern es soll und darf alles sein im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist diese Grundlage. Kann ich das tun? Kann ich das denken? Kann ich so unterwegs sein? Und der Herr Jesus schaut das an und sagt, das entspricht, wer ich bin. Das entspricht meine Ziele für dich und für meine Schöpfung. So, in unserer Stelle heute betrachten wir dann weiterhin, dass die Fülle Christi nicht nur uns selbst erbaut. Wir haben in der ganzen Stelle gesehen, wie es uns einen felsenfesten Fundament unter unseren Füßen gibt. Aber so hört es nicht auf. Wenn wir stark sind im Herrn und den Herrn treu nachfolgen, dann wird das auch natürlich die Gemeinde erbauen. Es wird die Gemeinde Jesu stark machen. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die in Christus Jesus sind. Und wenn wir in der Kraft des Herrn wandeln, wenn wir, wie auch in Kolosserbrief es steht, wenn das Wort Christi reichlich in uns wohnt und wir wachsen Schritt für Schritt näher und näher zu Christus hin, wird das dann dazu zwangsläufig dazu führen, dass diese Gemeinde etwas bewirkt für den Herrn. Dass Menschen gemeinsam Jesus dienen, dass sie geistliche Aufgaben tatsächlich erfüllen und erledigen können. Dass sie einander ermutigen und stärken. So war es auch damals in der Zeit, wo Paulus gelebt hat. Man denkt und hört so viel von Paulus, aber er war niemals alleine. Es waren nicht nur Tychikus und Onesimus, die bei ihm waren. Es war eine etwas größere Gruppe. Und alle diese Brüder waren treu und sind dem Herrn nachgefolgt. Wir dürfen auch aus dieser Sache etwas Wunderbares lernen. Was ist warum brauchen wir das? Wir denken, unser Leben beträfe nur uns. Oder ich meine, beeinflusst. Ich meine damit, du und ich glauben sehr oft, naja, was ich tue, das ist für mich. Das ist, was unsere Welt auch eigentlich verkündigt und sagt. Was ich tue, ist meine Sache. Und was anderen denken, das ist mir egal. Die Bibel lehrt was ganz anderes. Die Bibel lehrt, alles, was du tust, hat immer eine Auswirkung auf anderen. Immer. Niemand hier in diesem Raum übt keinen Einfluss aus. Punkt. Vielleicht sitzt du da und du sagst, ja, wieso? Ich tue nur meine Arbeit, gehe nach Hause und schlafe. Wie kann ich jetzt irgendjemanden beeinflussen? Das alleine ist ein Einfluss. Menschen schauen zu. Welche Prioritäten? Welches Lebensweg geht er oder geht sie? Wofür lebt er oder lebt sie? Was tut er oder sie mit der Freizeit? Was tut er oder sie, wenn sie niedergeschlagen ist oder wenn sie müde ist? Alle beobachten das, alle sehen das, auch wenn es nur die Nachbarn sind. Und unser Leben trifft immer das Leben von anderen Menschen. Bei Sünde ist es noch ärger. Manchmal denken Menschen sogar, ich kann Sünde begehen und ich bin der Einzige, der dann dafür draufzahlen muss. Und das ist eine reine Lüge, weil Sünde immer andere Menschen betrifft, andere Menschen schadet. Es ist immer etwas, das uns weiter mitnimmt, als was wir eigentlich gehen wollten, von uns mehr verlangt, als was wir jemals zahlen wollten und sogar uns auch mehr kostet, als was wir dafür bezahlen wollten. Der Herr will, dass wir erkennen, unser Leben hat einen Einfluss, es trifft andere Menschen, immer. Die Frage ist, wie? Und die Gnade des Herrn gibt uns die Kraft, wirklich ein Leben zu üben, das andere Menschen positiv beeinflusst. Dein Leben übt Einfluss auf andere Menschen auf. Erkenne das, nimm das an und verstehe das. Wenn wir diese Namen lesen heute, sagst du, die haben ja überhaupt keinen Einfluss auf mich. Oh doch, was lesen wir hier? Wer sind diese Männer? Diese kurze Beschreibung, die wir dir finden, genauso wie bei Tychikus oder Onesimus. Wir finden das hier noch kürzer, außer mit der Ausnahme von Epaphras, weil er natürlich mehr gemacht hat. Aber in allen diesen Männern und allen diesen Namen ist eine Eigenschaft oder eine kleine Geschichte damit verbunden. Und das übt auch heute, so viele Jahre später, Einfluss aus. Wie übt dein Leben Einfluss aus? Das ist dann unsere Frage. Welches Zeugnis für den Herrn hat dein Leben? Wenn wir jetzt Grüße nach Ingolstadt schicken würden und in der Gemeinde dort sagen, es grüßt euch aus der Gemeinde in Wien und dann kommt dein Name hinein. Du sagst, okay, wer ist denn das? Was tut der für den Herrn? Oder was tut sie für den Herrn? Kennen wir diese Person überhaupt? Und jetzt, das Ziel ist jetzt nicht, irgendwie berühmt zu werden unter allen Gemeinden. Aber die Frage, was ich damit erreichen möchte, ist, wenn Menschen dich kennen und Grüße von dir bekommen, woran denken sie? Ja, ein Mann, der wirklich dem Herrn folgt. Man merkt, er verleugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz auf sich täglich und folgt Jesus nach. Eine Frau, die wirklich den Herrn Jesus folgt, verleugnet sich selbst, nimmt ihren Kreuz auf sich täglich, folgt Jesus nach. Oder ist da irgendwas anders? Ja, so ein ganz lieber Kerl, aber weißt du, der ist ja irgendwie ein geteiltes Herz. Ja, geht immer wieder in der Gemeinde, aber irgendwie da nicht voll und ganz dabei. Was würden Menschen, die dich wirklich kennen, die dein Leben von jeden Tag, von der Zeit du aufstehst und dann bis du dich hinlegst, beobachten, was würden sie sagen über dein Leben? Würden sie sagen, dass dein Leben sehr ermutigend und tröstend ist für ihren Glaubensweg? Wir werden heute drei verschiedene Facetten sehen. Treue Männer, die Trost spenden, eben betende Männer, die geistlich erbauen und dann zum Schluss leider untreue Männer, die der Gemeinde zur Last fallen. In dieser Stelle sind alle noch treu, aber wenn wir das Leben von Demas weiter verfolgen im Wort Gottes, dann merken wir, dass er nicht treu geblieben ist, dass er eigentlich den Herrn verlassen hat. So, erstens aber schauen wir die Männer an, die treu waren und Trost gespendet haben. Wir sehen das eben auch hier im Vers 11, wo er sagt, diese sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Warum braucht Paulus Trost? Wieso braucht Paulus, der große Paulus, der Verfasser von so vielen Briefen und wunderbaren Stellen, der 1. Korinther 15 geschrieben hat, der Galaterbrief schreiben konnte, der Römerbrief bitte geschrieben hat, er braucht Trost, er braucht Erbauung, er braucht Ermutigung. Wir dürfen niemals die Menschen der damalige Zeit, die Geschwister und die Aposteln irgendwie auf der gleicher Stelle wie Gott stellen. Jesus ist Gott und allmächtig. Paulus ist einfach ein Mann. Er hat auch mit seinen Gefühlen und mit seinen schwierigen Zeiten zu kämpfen gehabt. Musste damit kämpfen. Er brauchte auch Ermutigung. So wie auch heute Diener des Herrn Ermutigung brauchen. Sie haben mit vielen Sachen, womit sie zu tun haben. Sie haben viele Schwierigkeiten, die sie dann eigentlich auch erleben. Und wenn ich daran denke, also wir werden heute mein Freund aus Ingolstadt, Christoph Rutgers, begegnen. Viele von uns kennen Christoph mittlerweile und wissen, was für ein ermutigender Bruder er ist. Wie oft Christoph und ich uns über die Jahre hindurch einfach telefonisch oder persönlich einfach gehört haben und einander ermutigt haben im Dienst. Weil in jeder Situation, wo es Menschen gibt, da menschelt es. Okay? Das ist normal. Aber denk niemals, dass es leicht ist für jemanden, der in der Leitung steht, durch diese Phasen durchzugehen. Weil du siehst nie, wenn du anfängst, etwas anzusprechen oder wenn du beginnst mit einer Schwierigkeit, eine richtige, sündhafte Situation in der Gemeinde, wo es manchmal vorkommt. Und du weißt, ich muss das ansprechen. Also es gibt immer wieder so kleinere Dinge, das ist ganz normal. Aber wenn es um was wirklich Sündiges geht und du musst dann hier ansprechen, du weißt nie, wie diese Person darauf reagieren wird. Wird diese Person demütig sein? Oder wird das in der Luft gesprengt und alles wird dann schlimm? Und was glaubst du, ist das für eine Belastung für jemanden, der dem Herrn treu dienen möchte? Denk an Eltern, die mit ihren Kindern arbeiten und wissen, ich muss jetzt etwas ansprechen, aber wie wird mein Kind, wie wird meine Tochter, mein Sohn darauf reagieren? Und dieser innerliche Wunsch und Hoffnung, dass sie das annehmen und dass sie wirklich den nächsten Schritt des Reifwerden, des Erwachsenwerden annehmen. Aber dann siehst du manchmal, dass sie eigentlich töricht darauf reagieren und sagen, Mama, Papa, keine Ahnung, was du sagst, du bist ja verrückt. Weißt du, das ist eine Belastung, weil Mama und Papa leben schon viel länger, haben schon viel mehr Erfahrung, wissen, wo das hingeht. Und dann das 10-jährige Kind oder 15-jähriges Kind oder manchmal vielleicht sogar 18-jährige sagt, du hast ja keine Ahnung. Warte mal. Okay, stimmt, Mama und Papa haben nicht Ahnung über alles, aber in vielen Lebensfragen haben sie sehr wohl eine Ahnung. Und Kinder sind wohl beraten, auf ihre Eltern zu hören und darauf zu reagieren. Genauso in der Gemeinde. Warum braucht Paulus Trost? Es ist so ermutigend, wenn man in der Gemeinde arbeitet, Geschwister zu haben, wo man weiß, ich kann mich auf diesen Bruder, auf diese Schwester zu 100% verlassen. Die sind nicht nur Konsumierer. Wer konsumiert, ist auch Kritiker. Oder was machen die Kritiker? Wenn du Restaurantkritiker bist, dann gehst du ins Restaurant hinein, setzt dich hin, bestellst dir ein Schnitzel, dann isst du dein Schnitzel und dann sagst du, okay, jetzt vergleiche ich diesen Schnitzel mit allen anderen Schnitzeln, die ich jemals gegessen habe und schreibe dann einen Artikel und werde das dann in der Zeitung veröffentlichen. Ich bin Essenskritiker. Und du kritisierst, no, das war zu salzig, ne? Das war, also die Panierung war nicht gut, also es war zu kalt, es war zu klein, es war zu groß, es war zu, ja, schwer zu kauen, was weiß ich. Aber wenn du dann in der Küche stehst und musst diesen Schnitzel selbst zubereiten und du denkst, oh, okay, ich gebe mein Bestes und dann kommt noch jemand dazu, der Kritiker ist draußen. Ja, ich weiß, komm her, hilf mir, bitte. Und alle arbeiten zusammen, dann präsentiert man das. Das eigentlich selbst, die Mitarbeiter sind nicht Kritiker, sondern wir haben das Beste gemacht, was wir konnten. Ich hoffe, das gefällt ihnen. Mitarbeiter sind eigentlich Menschen, die beitragen zum Dienst, zum Ergebnis. Kritiker sind die, die einfach konsumieren und sagen, das war ja nicht gut. Das ist so wie jemand, der nie gepredigt hat und glaubt, er weiß ganz genau, wie man alles tut in einer Predigt. Man lernt nie aus beim Predigen. Und die, die in der Gemeinde sind, die schon gepredigt haben, wissen, wie das ist. Es ist leicht zu glauben, man kann predigen. Es ist was ganz anderes, vorne zu stehen und eine Predigt zu bringen. Nur der Herr gibt da Kraft. Paulus brauchte auch Trost und diese Brüder waren ein Trost auch für Paulus. Warum? Weil ihr Leben tatsächlich hinter ihr Herz stand, sage ich mal. Sie haben nicht nur gesagt, wir glauben an Jesus, wir geben dir recht, Paulus, Jesus gibt die Fülle des Lebens, sondern ihr Leben hat das auch unterstützt. Fangen wir mit Aristarchus an. Aristarchus. Wer ist dieser Mann? Also er kommt schon einige Male in der Schrift vor. Das erste Mal, dass wir Aristarchus eigentlich kennenlernen, ist eine Stelle in Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 29. Paulus ist in Ephesus und dort gab es dann eigentlich einen Silberschmied. Und dieser Silberschmied hieß Demetrius. Er war sehr aufgebracht, er war sehr geärgert, dass die Christen dieser Weg, damals hat Christentum geheißen der Weg. Ich finde das irgendwie schön, oder? Jesus sagte, ich bin der Weg. So, wenn du dort liest in Apostel 19, Vers 29, der Weg hat dann eigentlich diese Aufruhr dann verursacht. Demetrius war ganz genervt, weil sie haben viel Geld verloren. Diese Silberschmiede konnten ihre kleinen Götzen nicht mehr so gut verkaufen. Und er hat dann die Leute zu einer Art Aufruhr gestiftet und viele Menschen sind dann ins Theater hineingegangen und sie haben zwei Menschen mit, also von den Brüdern mit ins Theater mit hineingenommen. Der eine hieß Gaius und der zweite war Aristarchus. So, er wurde eigentlich von den Menschen erfasst, ins Theater hineingeschleppt und sie haben dort stundenlang geschrien. Und was glaubst du, ist das für eine Erfahrung? Paulus wollte auch hinein, das ist so typisch Paulus. Also sie sind drin, meine Brüder sind drin, ich gehe zu denen auch hinzu. Und die anderen Geschwister sagten in Ephesus, nein, du gehst jetzt nicht da rein, das geht überhaupt nicht. So, die zwei Brüder sind da ganz alleine und wenn man die Geschichte weiterliest, da kam ein Statthalter und der sagte dann, was macht ihr da eigentlich? Es wurde hier kein Gesetz hier gebrochen. Wenn diese Männer was Falsches gemacht haben, dann geht vor Gericht, macht das richtig. Wir sind hier in einem eigentlich unrechtmäßigen Versammlung hier. Wir könnten dafür eigentlich Probleme kriegen. Hört's auf! Und hat dann die Leute nach Hause geschickt. Aber für diese Stunden, wo sie geschrien haben, groß ist Diana der Epheser, dieser Götzin ist unsere Göttin und niemand nimmt sie von uns weg und so weiter, da stecken eben Gaius und Aristarchus mittendrin und haben keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wie man niemals weiß, mit einer Menschenmenge, das außer Kontrolle ist. Sie hätten damals ziemlich schnell, ziemlich einfach ihr Leben verlieren können. So, was tust du, nachdem du sowas erlebt hast, wegen Jesus? Wenn dein Herz nicht bei Jesus ist, dann gehst du aus diesem Theater raus und sagst, boah, das habe ich, da bin ich fast gar nicht davon gekommen. Ich gehe nach Hause. Was mache ich bloß da? Wenn du aber von Jesus überzeugt bist und du weißt ganz genau, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann betest du Jesus an. Und du sagst, danke Herr für die Bewahrung. Wo ist jetzt Paulus? Wo sind die Brüder? Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen weitermachen für den Herrn. Wir müssen das tun, was der Herr möchte. Und genau so ist es. Und wir lesen in Apostelgeschichte 27, dass der Aristarchus mit Paulus unterwegs war, als Paulus im Schiff mit dem Schiff nach Rom gefahren ist. Apostelgeschichte 27, Vers 2. Nachdem wir aber ein Schiff aus Adramyttium bestiegen hatten, das die Häfen von Asia anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung des Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. So, dieser Mann blieb den Herrn treu. Er war Jude, aber aus Mazedonien. Und er war ein Nachfolger Jesu. Und Paulus wusste, ich kann mich auf Aristarchus verlassen, ob es gut geht oder schlecht geht. Er ist dem Herrn voll und ganz hingegeben. Und das ist auch für uns als Gemeinde ermutigend, oder? Also wir haben heute Zeugnis gehört von zwei Geschwistern. Ich möchte jetzt nicht Sascha und Caro irgendwie auf ein irgendwie so groß darstellen. Die sind normale Menschen wie du und ich. Aber ist das nicht erbauend? Man geht durch Schwierigkeiten und steht nicht da und sagt, Jesus ist so schlimm und ist, wie kann er sowas zulassen, sondern es war herausfordernd, es war schwierig. Aber wisst ihr, wo wir unsere Kraft und Stärke gefunden haben und immer noch finden? Jesus. Und liebe Geschwister, das ist Aristarchus. Jesus gibt uns Kraft. Und wir brauchen Geschwister, die durch schwere Zeiten gehen und nicht dann auf einmal anfangen, Gott und Jesus und alles, was Wahrheit ist, anzuzweifeln, sondern sagen, ja, genau das ist, was Jesus sagte. In dieser Welt werden wir Bedrängnis haben, aber wir dürfen getrost sein. Er hat diese Welt überwunden. So läuft es in dieser Welt. Aber wir haben eine Zuhause, wo diese Sachen weg sind. Wir suchen ein Vaterland. Dieser Vaterland ist nicht hier auf Erden. Es ist beim Herrn. So, das ist Aristarchus. Er tröstete. Was ist aber mit Markus? Okay, Markus. Markus begegnen wir als erstes in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 12. Nicht direkt, sondern wir hören von einem Haus, das seine Mutter gehört. Seine Mutter hat bei ihr zu Hause ein Gebetstreffen jetzt abgehalten. Deswegen, weil Petrus im Gefängnis sitzt. Petrus wartet auf seine Hinrichtung. Und sie wollen nicht, dass Petrus stirbt. Petrus, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich eh, Petrus ist im Gefängnis, ganz gelassen, es geht ihm gut, er schläft. Er schläft zwischen die Soldaten, die ihn eigentlich bewachen sollen, und ein Engel erscheint ihm und muss ihm dann eigentlich schlagen, ich weiß nicht, ob ins Gesicht oder geschlagen hat oder wie, aber damit er aufwacht. Er war so tief eingeschlafen, ihm ging es gut, okay, morgen sterbe ich, kein Problem, bin ich beim Herrn. Der Engel erscheint und sagt, hey, wach auf, bumm. Petrus hat es nicht verstanden, okay. Er dachte, er sieht eine Vision, und dieser Engel macht ihm die Tür auf und so weiter und hat ihn dann aus dem Gefängnis befreit. Und dann geht der Engel weg und dann steht Petrus draußen und sagt, oh, das war jetzt kein Traum, ich bin frei. Und wo geht er hin? Er geht hin zum Haus von eben Maria, das ist die Mutter von Johannes oder von Johannes Markus. Das ist die Mutter von Markus. In diesem Haus fand ein Gebetstreffen statt. Sie haben für Petrus gebetet, bitte Herr, bewahre ihn, verhindere, dass er umgebracht wird. Petrus klopft an und ihr kennt die Geschichte, die Dienerin Rode ist wahrscheinlich richtig, hört seine Stimme, macht gar nicht auf, geht dann wieder hinein, sagt, Petrus ist da. Und die Leute sagen, na, du spinnst wohl, der ist im Gefängnis. Nein, nein, der ist draußen, na, geh da hin, lass ihn rein. Und sie machen auf, da steht Petrus. Das war das Haus der Mutter von Markus. So, er war verbunden mit den Geschwistern von Anfang an, ganz, ganz am Anfang. Und es ist so, dass er, der Markus, dann mit Paulus und mit Barnabas auf diese erste Missionsreise sogar mitgegangen ist. Wenn man Apostelgeschichte 13 liest, da kommt der Name von Markus nicht vor, aber da wird erzählt, dass eben Paulus und Barnabas vom Geist Gottes ausgesandt werden auf ihre erste Missionsreise, um Jesus zu verkündigen. Und dann liest man aber in Vers 13, dass in Kapitel 13, dass am Ende, also in dieser Reise, mittendrin eigentlich, dass Markus schwach wurde. Es steht nicht genau, was passiert ist, aber es steht da, dass er trennte sich von Paulus und kehrte nach Jerusalem zurück. Markus hat es nicht bis zum Schluss eigentlich durchgeschafft. Also er hat eigentlich mittendrin abgebrochen und sagt, na, ich kann nicht mehr, ich gehe nicht weiter mit euch, ich gehe nach Hause. Er ist schwach geworden, er hat einen Fehler begangen. Nur Barnabas wusste, das ist nicht Rebellion, das ist Schwäche. Das ist nicht jemanden, der Jesus ablehnt, das ist eigentlich unerfahrene und einfach schwache Handlung. Er muss stärker werden. Aber es gibt hier viel Potenzial für den Herrn. Sein Herz ist richtig, aber er ist einfach unreif. Barnabas, der Tröster, der wollte dann Markus wieder mitnehmen auf eine Missionsreise. Und Apostelgeschichte 15 erzählt uns, dass wegen Markus Barnabas und Paulus eine große Auseinandersetzung miteinander hatten. Und dann geteilte Wege gegangen sind, getrennte Wege. Barnabas ist mit Markus weitergegangen und Paulus ist mit Silas weitergegangen. Und aus dieser unterschiedlichen Meinungen entstanden jetzt zwei Missionsreisen, nicht nur eine. Sie waren brüderlich, wie sie miteinander umgegangen sind, aber eine Trennung entstand deswegen. Paulus sagte, nein, den können wir nicht mitnehmen. Der ist nicht zuverlässig. Er ist kein Mitarbeiter. Er wird aufgeben, bevor wir fertig sind. Das haben wir schon einmal erlebt. Man könnte sagen, Paulus hat ihn abgeschrieben. Barnabas aber sagte, nein, nein, das stimmt nicht. Gib ihm wieder eine Chance. Lass ihm wieder einfach dienen. Er ist stärker geworden, er ist reifer geworden, er ist geistlicher geworden. Was ist dann passiert? Wir lesen dann zum Schluss, am Ende des Lebens von Paulus erwähnt er Markus. Hier in Kolosser ist Markus mit ihm schon. Und wir fragen uns, okay, wie ist er dann mit Paulus da in Rom? Und am Ende, 2. Timotheus 4, Vers 11, sagt Paulus von Markus, er ist sehr nützlich zum Dienst. Dieser Markus ist ein Beispiel von einem Bruder, der tröstet, nicht weil er einfach immer alles richtig gemacht hat, sondern weil er aus seinen Fehlern gelernt hat und demütig weitergemacht hat. Und dass er, auch wenn er schwach war und unreif Fehler gemacht hat, in Demut die Dinge in Ordnung gebracht hat, wieder aufgestanden ist und dem Herrn voll und ganz nachgefolgt ist. Und liebe Geschwister, wenn du dich in dieser Situation befindest, lass dich nicht entmutigen. Nur weil du oder ich Fehler machen, nur weil du oder ich erkennen, das war nicht der richtige Weg, das heißt nicht, dass wir nicht mehr gebraucht werden können, sondern in Demut lernen wir, stehen wieder auf und gehen weiter mit dem Herrn. Überlegt euch, was wäre, wenn nur nach einem unreifen Fehler alle Menschen nicht mehr tauglich wären für den Dienst. Da wäre Petrus auch nicht mehr im Dienst, da wäre auch Paulus nicht mehr im Dienst. Weißt du, da gibt's, weil gleich hier, der hat Markus abgeschrieben, das war ein Fehler. Okay, Paulus, kannst nicht mehr dienen, bist zu hart gewesen. Nein, auch Paulus hier hat erkannt, das war zu hart. Er hat gelernt, Markus ist sehr nützlich zum Dienst. So, wir haben Aristarchus, ein Mann, der durch schwere Zeiten und gute Zeiten einfach treu bleibt. Wir haben Markus, ein Mann, der jung anfängt, Fehler macht, aber diese Dinge in Ordnung bringt und den Herrn treu folgt und nützlich wird zum Dienst. Er wächst und lernt und ist einer, der treu weitermacht. Aber dann haben wir Justus. Und wisst ihr, was wir von Justus wissen? Nur das, was hier steht. Also, das ist nicht besonders viel. Er ist ein Mitarbeiter für das Reich Gottes. Wir kennen seinen Namen, aber mehr wissen wir nicht. Und eines wissen wir schon. Er war ein Trost für Paulus. Sein Leben tröstete den Apostel Paulus. Er unterstützte Paulus durch seine Tätigkeit, durch sein Leben. So, vielleicht müssen wir nicht immer alles wissen über jemanden. Aber Gott will uns dadurch zeigen, er kennt deinen Namen, auch wenn über dich nicht viel und breit geschrieben wird. Wonach streben wir? Was wollen wir? Wollen wir einen Namen für uns machen? Oder wollen wir einfach dem Herrn treu dienen? So wie wir letzte Woche gesehen haben. Tychikus, du, kein Problem, wenn ich als Zweiter immer hingehe und die anderen entlaste. Kein Problem, wenn ich einfach den Brief hinbringe und keine eigenen Briefe schreibe. Das ist kein Problem. Ich will einfach Jesus dienen. Das ist wie Justus. Einfach ein treuer Bruder, der Paulus tröstete, der ein Mitarbeiter war für das Reich Gottes. Mehr wissen wir nicht. Gott weiß das aber. Gott weiß alles, was Justus für seinen Herrn Jesus damals getan hat. Das weiß er auch genau über dich und über mich. Und ich möchte dann zum Schluss, wenn wir diese tröstenden Männer betrachten, auch ein paar Verse vorwärts gehen und Lukas, der geliebte Arzt, da hinzuführen. Lukas, der nicht jüdisch war, der war ein Mitarbeiter von Paulus. Er hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Er hat auch Apostelgeschichte geschrieben. Wenn du merkst, er recherchierte ganz genau, hat diese Dinge geschrieben. Er war ein Arzt. Er war ein ständiger Begleiter mit Paulus. Er war auch am Ende bei Paulus. In 2. Timotheus 4, Vers 11 steht da, nur Lukas ist bei mir. Und das war eine Zeit, wo er kurz vor dem Tod war eigentlich, der Paulus. Lukas, der Arzt, war der geliebte Arzt. Er war einer, der auch mit Paulus dabei war, als Paulus diese Schiffsreisen gemacht hat. Höchstwahrscheinlich wurde er auch, hat auch Schiffsbruch erlitten mit Paulus damals auf seiner Reise nach Rom. Hier ist ein Arzt, der hätte seine Praxis irgendwo aufmachen können. Der hätte irgendwo wahrscheinlich damalige Zeit auch Unmengen Geld verdienen können. Aber wofür nützte er seine Fähigkeiten als Arzt? Um die Sache des Herrn voranzubringen. Um den Herrn Jesus zu dienen. Findest du nicht es schön, wie bunt wir in diesen Namen alles haben? Wenn wir diese vier Namen nehmen, dann noch dazu Tychikus und Onesimus. Da haben wir einen Sklave, da haben wir einen Arzt, da haben wir eben ein jüdischer junger Mann, da hast du irgendeinen anderen jungen Mann oder Mann, den wir gar nicht kennen. Du hast bunt gemischt verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen und Fähigkeiten. Ein Arzt und ein Sklave, aber alle in Einheit und Liebe, die dem Herrn dienen und ihre Aufgabe erfüllen. Du findest tatsächlich, dass in der Gemeinde du alle äußerliche Unterschiede werden relativiert sozusagen und Jesus steht im Mittelpunkt. Bist du Arzt, bist du nicht besser als der Sklave. Warum? Weil du und ich sind nur das, was wir sind, wegen Jesus. Hast du Jesus, hast du alles. Hast du Jesus nicht, hast du gar nichts. Und wenn wir in Christus sind, dann ist die Frage, wie nütze ich meine Fähigkeiten und Gaben, um Jesus zu dienen. Er ist im Mittelpunkt, er ist das Wichtigste. So, wir sehen diese vier Männer, treue Männer, die Trost spenden. Die Gemeinde hat diese Männer damals gebraucht. Es gab aber auch betende Männer. Nicht, dass die ersten vier nie gebetet haben, aber es ist spannend, wie Paulus dann Epaphras, also dieser Name ist schwer auszusprechen, ich glaube, er sagt Epaphras, wie er den Herrn diente. Er hat nicht nur gebetet, er hat auch geistlich erbaut. Wir finden in Epaphras eigentlich auch in Kapitel 1 in Kolosserbrief. Da steht in Vers 7, so habt ihr es auch gelernt, also er schreibt die Kolosser an, von Epaphras, unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. So, Paulus sagt, ihr habt von ihm etwas gelernt. Wenn man was lernt von jemandem, heißt es, der hat etwas auch gelehrt. Er war ein Lehrer. Er war, viele sagen, obwohl es nicht steht wörtlich so, dass Epaphras wahrscheinlich in der Gemeinde dort leitende Aufgaben erfüllt hat. Ein Ältester war in der Gemeinde. Er lehrte und er betete. Und wofür betete er? Wenn man diese Stelle liest in Kolosser 4, da sehen wir, dass er von eben Kolosse kam, ist einer von euch, von euren. Er ist ein Knecht des Christus. Er sieht sich nicht als ein Egoist, der seinen eigenen Weg geht, Vers 12. Aber es steht da, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Beständig, regelmäßig, alle Zeit kämpft er, ringt er, im Gebet für die Geschwister dort. Wofür bittet er? Was möchte er vom Herrn? Herr, bitte lass sie gesund sein. Herr, bitte lass sie irgendwie reich sein. Herr, bitte lass sie keine Probleme haben. Ist das, wofür er betet? Nein, das steht nicht hier. Herr, gib Erfolg in irdische Sachen. Nein, nicht, dass die Dinge sündhaft wären, aber das ist nicht das Wichtigste. Er betet für was ganz anderes. Damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Er betet dafür, dass die Geschwister tatsächlich in ihrem eigenen Herzen verwirklichen und verstehen, was Paulus im Kolosserbrief eigentlich lehrt. Er steht dahinter. Er betet dafür. Er lehrt die Wahrheit. Er ermutigt die Geschwister. Und du siehst, wie wichtig das ist, dass nicht nur ein Apostel diese Dinge lehrt oder jemand, der berühmt oder bekannt ist, das tut, sondern dass Männer in jeder Gemeinde Das als Aufgabe erkennen. Ich darf und soll lehren und ermutigen. Ich soll erbauen. Ich soll beten. Herr, lass uns alle zur Fülle gebracht werden. Reif sein in Christus. Nicht einfach so irgendwie knapp durchkommen. Ich möchte mein Ganzes für den Herrn Jesus geben. Da steht in Vers 13, dem gebe ich, denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Darf ich auch Folgendes aus diesem Vers sagen? Die Welt ist groß, es gibt viele Orte, es gibt viele Bereiche. Manchmal unter Christen wird Mission irgendwie so romantisch dargestellt. Ein echter Diener Jesu geht in der Mission. Ich ziehe nach Afrika und dort werde ich Jesus dienen, weil zu Hause, ja, das ist ja nichts Besonderes. Paulus sagt über Epaphras hier, er hat großen Eifer um seine eigene Bevölkerung, um seine eigene Stadt, um die Menschen um sich herum. Er hat einen großen Eifer um euch in Kolosse und die in Laodicea und Hierapolis. Wenn zu Hause nicht stark und stabil für den Herrn weitergemacht wird, wie soll Mission in weit entfernte Länder funktionieren? Es braucht eine starke Gemeinde zu Hause, damit das in den weit entferntesten Ländern funktionieren kann überhaupt. Denk niemals, wenn du eine Herzenslast hast für Wien und für Österreich und für diesen deutschsprachigen Raum, dass du irgendwas tust, das nicht so wichtig wäre, aber ganz wichtig wäre, wenn ich nach China oder nach irgendein islamisches Land gehen würde. Wo steht das in der Schrift? Wenn der Herr dir diese Last gegeben hat und diese innerliche Verantwortung, du erkennst, ich soll meinem Volk dienen, dann nimm das an und sag, ich will eifrig in diesem Dienst sein für den Herrn. Es ist genauso wichtig wie in irgendeinem anderen Land, wo es sehr, sehr fremd und sehr, sehr herausfordernd ist. Der Herr Jesus braucht Männer und Frauen, die beten, die die Aufgabe des Herrn zu Hause erfüllen. So, die Gemeinde war auch damals mit Männern, die diese Aufgabe, mit Geschwistern, die diese Aufgabe erfüllt haben, eben bevölkert. Lehren und beten. Und überlegt sie, oder? Damals war es nicht anders als heute. Was tun wir heute? Wir lehren und beten. Tragen andere Kleidung, haben ein Handy mit, wahrscheinlich. Tragen andere Schuhe. Aber unsere Herzen sind die gleiche, die Probleme sind die gleiche. Wir brauchen Jesus genau, wie sie damals Jesus gebraucht haben. Und daher ist das Wort Gottes die Wahrheit, die zeitlos ist, die für uns auch heute die Antworten hat auf unsere wichtigsten Fragen. So, wir haben hier zwei verschiedene Arten von treue Männer. Tröstende Männer, die einfach eine Unterstützung sind, betende, leitende Männer, die wirklich die Arbeit vorangebracht haben. Das war die Gemeinde der damaligen Zeit, aber wir sehen leider auch diese dritte Gruppe, untreue Männer, die der Gemeinde zur Last fallen. Diese Gruppe ist traurig. Wir sehen nicht in unserer Stelle direkt, dass es so ist, aber man ahnt es schon. Weil überlegt euch, bei allen anderen Namen ist so eine Beschreibung dabei. Das sind treue Männer, das sind tröstende Männer, das ist ein betender Mann. Lukas, er ist der geliebte Arzt. Aber dann steht einfach Vers 14, und Demas. Punkt. Der war dabei. Der war da. Keine Beschreibung. Es gibt eine Beschreibung über sein Leben. Im kleinen, kurzen Brief an Philemon, da in Vers 24 steht, dass Demas ein Mitarbeiter war. Und dann diese zwei Briefe wurden natürlich gleichzeitig an Kolosse geschickt. So, in einem Brief steht, er ist ein Mitarbeiter, aber hier steht einfach und Demas. Keine weitere Beschreibung. Und man fragt sich, warum? Wir können nur dazu sagen, was in 2. Timotheus 4 Vers 10 steht, ganz am Ende seines Lebens, nicht bei dieser Zeit, zu dieser Zeit, wo er in Gefangenschaft war, das war sein letzter Gefangenschaft in 2. Timotheus, am Ende des Lebens von Paulus schreibt Paulus Folgendes, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Diese Aussage ist sehr traurig. Sind andere Menschen, auch die von Paulus weggegangen sind, die andere Orte besucht haben, aber die werden nicht so beschrieben. Paulus sagt einfach, der ging dorthin. Aber hier steht, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Demas, der früher ein Mitarbeiter, ein Mitdiener Jesu war, hat jetzt sein wahres Gesicht gezeigt. Vielleicht, man muss sagen, man kann nicht dogmatisch sein, aber vielleicht auch deswegen, im Brief an den Kolosser schreibt Paulus einfach, ja und Demas ist auch dabei. Weil er nicht genau wusste, wie er Demas einordnen soll. Demas war weder heiß noch kalt. Der war irgendwie einfach so dabei. Der war einfach unter den Geschwistern dabei, aber war nicht wirklich voll und ganz der Sache hingegeben. Und Paulus schreibt, ja und Demas lässt euch auch grüßen. Aber ich weiß nicht, was ich über ihn sagen soll. Später dann zeigte Demas sein wahres Gesicht, wie gesagt. Es steht da, dass er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. In der Ursprache ist diese jetzige Weltzeit lieb gewonnen eigentlich die Erklärung dafür, warum er Paulus verlassen hat. Er hat sein wahres Gesicht gezeigt und er ging nach Thessalonich. Was hat er so sehr geliebt? Warum hat er Paulus verlassen? War es, dass er merkte damals, bei dieser Gefangenschaft, Paulus wird hier jetzt nicht freikommen. Der große Apostel hat jetzt keine Chance auf Freiheit und Weiterwirken. Er wird hier hingerichtet. Er wird nicht mehr und ich will mich da nicht mit hineinziehen lassen. Ich will nicht da mitmachen. Ich könnte mich selbst in Gefahr bringen. Vielleicht ist es das. Vielleicht war er so lange mit Paulus dabei, als Paulus berühmt und anerkannt und von vielen Geschwistern als ein Held sozusagen betrachtet wurde. Und jetzt, kurz vor seiner Hinrichtung, nein, ich bin weg. Vielleicht gab es finanzielle Gründe. Und er sagt, nein, ich kann nicht mehr, man macht hier überhaupt keinen Gewinn. Paulus sagt, es dreht sich gar nicht ums Geld. Es dreht sich um Jesus, ich brauche Geld. Vielleicht ging es um Beziehungsgründe. Vielleicht hat er eine Frau kennengelernt. Er wollte die Frau nicht verlassen oder wollte zu dieser Frau hinziehen. Vielleicht gab es irgendeine versteckte, verheimlichte Sünde, eine lebensdominierende Sünde, dass er dann auf einmal gezeigt hat, jahrelang verbergen konnte und niemand wusste was davon. Aber dann wurde es aufgedeckt und er sagt, ich bin weg. Ich gehe weg von hier. Leider auch heute merken wir oder erleben wir solche Situationen, wo Menschen jahrelang im Dienst des Herrn aktiv sind, aber dann von heute auf morgen weg sind. Einfach verlassen. Und man stellt sich die Frage, was ist da los? Was ist da genau los? Die Antwort ist, wir wissen es nicht genau. Das, was wir wissen, ist einfach, er hat diese Welt und diese Weltzeit ist ihm wichtiger geworden, wie es da steht, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. Es ist spannend aber, in 2. Timotheus 4, ein paar Verse davon, spricht Paulus von Männern, die Jesus tatsächlich kennen und lieben. Und da steht, er spricht über seine Zukunft mit Freude, er weiß, dass er zum Herrn geht. Und in Vers 8 in 2. Timotheus 4 steht, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Paulus sagt, ich weiß, für mich wartet eine Belohnung in Christus. Aber dann sagt er zum Schluss, nicht aber mir allein, sondern auch allen, allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Interessant, dass ja hier dann auch dieses Wort liebgewonnen haben. Hier sind Menschen, die die Erscheinung Jesu lieben. Und sie bleiben treu. Demas dann, Vers 10, zwei Verse später, verlässt Paulus. Warum? Weil er diese Weltzeit liebt. Weil diese Weltzeit für ihn das Wichtigste ist. Die Prioritäten dieser Welt. Was auch immer irdisch ist, war wichtiger für Demas als die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Dem Herrn treu bis zum Schluss zu dienen. Er hat Paulus verlassen, weil er die Welt liebte. Wie übt das auf uns heute Einfluss aus? Wenn du das liest, sagst du, oh, das ist so ermutigend. Ich bin so erbaut. Demas, Glaubensheld. Nein, eher ernüchternd, oder? Ernüchternd. Wie konnte er das machen? Wie kann es sein, dass er jetzt verlässt? War er überhaupt errettet? Ich weiß es nicht. War er tatsächlich ein Gläubiger und dann hat einfach sein Leben dieser Welt gewidmet? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß Folgendes. Jesus selbst sagte diese Sache in Matthäus 7, Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Viele, sagt Jesus. Er sagt nicht wenige oder manche. Er sagt viele. Und Vers 23 in Matthäus 7. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Das steht, es gab keine Zeit, wo ich euch wirklich kannte. Ihr habt das alles in meinem Namen getan, aber ich habe euch nicht gekannt. Ich war nicht dabei. Ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und in einer Parallelstelle dazu, ich werde das Ganze jetzt nicht lesen, aber in 2. Petrus 2, Vers 22, nachdem Paulus warnt, wie schlimm das ist, Menschen, die eigentlich erkennen und lernen über Jesus und eine Zeit lang dann beim Herrn sind und dann das verwerfen und dann nicht weitermachen mit Jesus. Petrus schreibt, dass diese Menschen, dieses Sprichwort entspricht diesen Menschen, doch Vers 22 in 2. Petrus 2. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat. Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Du sagst, hä? Was meint er? Naja, es ist eindeutig klar. Dieser Spruch sagt uns, der Hund bleibt ein Hund. Einen Sau kann man waschen, aber dann bei nächster Gelegenheit kehrt er zurück zum Schlamm. 2. Korinther 5 sagt aber, das bist du in Jesus Christus, ist das Alte vergangen. Alles ist neu geworden. Du bist kein Hund mehr. Du bist kein Sau mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du kehrst nicht mehr zurück. Warum? Du bist kein Hund mehr. Du bist neu in Christus. Wie kann es sein, dass Menschen behaupten, Jesus nachzufolgen, aber dann umkehren? Die sind nie neu geworden. Die sind nie neu geboren. Die haben einen äußerlichen Schein von Heiligkeit, aber innerlich, das Herz, wurde nicht verändert. Das ist eine Warnung für uns auch heute. Wir müssen echt aufpassen. Demas, es gibt keine Stelle im Vergleich zu Markus. Markus hat Paulus auch verlassen. Aber er hat nicht aufgehört, er kam zurück. Er hat weitergemacht. Er war ein Diener des Herrn. Demas geht weg und man hört kein weiteres Wort von ihm. Er war einfach weg. Pass auf, immer wieder steht da, prüft euer Herzen, prüft, dass ihr tatsächlich im Glauben seid. Es ist nicht genug, einfach äußerlich zu sagen, ja, ja, ich glaube an Jesus, ja, ja, er ist gestorben, ja, ja, er ist auferstanden. Weißt du, die Dämonen, sagt uns Jakobus, die Dämonen glauben das alles auch. Die wissen, dass es stimmt. Die Frage ist aber was ganz anderes. Was ist in deinem Herzen, das Leben zeigt? Wonach strebst du? Wenn in der Gemeinde davon gesprochen wird, lies deine Bibel. Nimm Zeit in Gebet. In deinem Herzen ist da die Antwort drauf, ja, ich weiß, ich muss das machen. Oh, okay, ich weiß nicht wie, aber irgendwie schaffe ich das. Okay, dann du musst dir die Frage stellen, was ist in meinem Herzen los? Bin ich, lebe ich überhaupt? Wenn jemand dir sagt, weißt du was, ab und zu solltest du etwas essen. Und du sagst, na wirklich, muss ich? Ich will eigentlich gar nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Vielleicht nächsten Monat esse ich. Weißt du, wer tut das? Du lebst, du weißt, ich brauche das, um stark zu sein. Okay, vielleicht kann ich nicht so viel essen oder das essen, was ich gerne möchte. Aber ich merke, ich habe Hunger in mir. Warum? Weil ich lebe. Ein toter Mensch erlebt niemals Hunger. Oder? Glaub nicht. Hast du jemals, bist du zum Begräbnis gegangen und da liegt einer da im Sarg und auf einmal geht der Sarg auf und er sagt, ich habe Hunger. Warum erlebst du keinen Hunger, keinen Durst nach dem Wort Gottes, nach Gebet, nach Gemeinschaft mit Jesus? Wenn du sagst, ja, ich merke das schon, dann pflege das. Wachse im Herrn. Pass auf, dass dein Glaube nicht ein theoretisches Kopfglauben ist. Du bist vielleicht damit aufgewachsen. Oder vielleicht hast du es immer wieder gehört und sagst, ja, das klingt schlüssig. Aber da ist keine Herzensverbindung. Vergiss niemals, dass wenn jemand zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen ist, da ist Sündenerkenntnis und Buße damit verbunden. Man verlässt das alte Leben und kehrt um zu Christus im Glauben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Herr meines Lebens. Es ist nicht, ja, ist eine nette Idee. Es ist, wenn ich Jesus nicht habe, bin ich verloren. Punkt. Ich brauche Jesus. Ich muss Jesus haben. Ich will Jesus haben. Ich will Jesus nachfolgen. Das ist was ganz anderes als jemanden, der sagt, naja, es ist jetzt nett, aber die Welt bietet auch viele Sachen an. Wenn das deine Denkweise ist, wirst du sicherlich so enden wie der Demas, der dann sagt einmal, okay, das ist jetzt genug von Jesus. Jetzt gehe ich meinen Weg. Und ich werde jetzt die weltlichen Dinge nachjagen, die mir so wichtig sind. 1. Timotheus 5, Vers 24 sagt uns eine traurige Realität. Da steht, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manche aber folgen sie auch nach. Bei Demas sehen wir, was in seinem Leben war. Aber lass es bitte nicht sein, dass du jemand bist, der Tag, Woche für Woche in der Gemeinde sitzt. Woche und Woche, die das Evangelium hört, Woche für Woche zu Hause von den Eltern oder von Geschwistern von Jesus hörst, aber niemals tatsächlich vor Christus kapituliert hast. Niemals tatsächlich Jesus voll und ganz in deinem Leben und deinem Herzen aufgenommen hast. Buße getan hast für deine Sünden. Aufgehört hast, irgendwelche Ausreden und Erklärungen für deine Vergangenheit. Hast das alles verurteilt und gesagt, ja, dafür ist Jesus gestorben und nur er kann mich retten. Lass es nicht sein, dass du ein Schein der Geistlichkeit und der Kraft Gottes hast, aber nicht tatsächlich die Kraft in deinem Herzen durch die Bekehrung, die neue Geburt von Jesus Christus. Ob man hier sitzt, vor Ort oder in Live-Übertragung, prüfe dein Herz. Prüfe dein Herz. Wo merkst du geistliches Leben? Wo siehst du Gott wirken in deinem Leben? Und wenn du da sagen kannst, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, dann mach dich auf den Weg, fang an zu suchen und zu beten und zu bitten, Herr, mach das klar für mich. Wie kann ich sicher sein, dass Jesus mein Herr ist? Wenn du aber in deinem Herzen hineinschaust und sagst, ja, nein, ich sehe, wie der Herr mich verändert hat, wie ich erkannt habe, dass ich sündig bin. Ich habe das durch seine Gnade abgelehnt. Ich will das nicht mehr. Ja, ich ringe immer noch. Ich merke meine Fehler. Ich bin so wie ein Markus manchmal. Ich fange gut an, aber dann in der Mitte sage ich, oh, ich kann nicht mehr. Und dann höre ich auf. Und dann später sage ich, ah, das war jetzt dumm. Und ich stehe wieder auf. Dann erkenne, diese Dinge passieren nur, weil du neu geworden bist. Du bist kein Hund mehr. Du bist kein Sau mehr. du bist ein Kind Gottes. Und Jesus will, dass alle Menschen eigentlich seine Kinder sind. Jesus starb für die Welt, bietet dir dieses ewige Leben, das neue Leben in Christus an. Nimm das gerne an. So prüfe dein Herz. Wohin wird dein Herz gezogen? Ist Jesus für dich tatsächlich erfüllend? Gibt er dir Freude? Gibt es andere Gründe, warum du eigentlich die Gemeinde besuchst oder Live-Übertragung zuschaust oder einfach geistlich, christlich sozusagen unterwegs bist? Welche dieser Männer entspricht dein Herz? Mit welchen kannst du dich eben identifizieren? Kolosser 3,17. Was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese treue Männer. Und wir sind traurig, dass auch ein Demas dabei ist, der nicht treu war. Aber Herr, wir erkennen, dass auch damals in der Urgemeinde diese Dinge real waren, weil wir im geistlichen Kampf stehen. Und heute, circa 2000 Jahre später, sind die Herzen der Menschen nicht anders. Wir erleben die gleichen Herausforderungen. Wir haben die gleichen traurigen Erlebnisse, wo Menschen die Gemeinde verlassen, obwohl sie eine Zeit lang sagten, sie glauben. Herr, wir sind traurig, wenn das passiert. Wir wissen, dass es ein geistlicher Kampf ist. Wir geben nicht auf zu beten. Aber es ist tatsächlich eine noch schwierigere Situation, wenn jemand so viel gelernt hat über deine Gnade, so viel verstanden hat über deine Treue und die Fülle, die du anbietest, und dann trotzdem dich ablehnt und diese Welt bevorzugt. Es ist eine Sünde, die das Herz verhärtet. Eine Sünde, die wirklich sehr arrogant und rebellisch ist. Wir bitten einfach, Herr, dass du Bewahrung schenkst, dass Menschen nicht nur einen oberflächlichen Glauben haben, sondern auch wirklich in deiner Kraft und durch deinem Geist, durch dein Wort zum lebendigen Glauben, zum neuen Geburt in Jesus Christus durch Glauben durchdringen.